Moin Moin
und Servus.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Oberärzte Hörsturz mit euren Hausärzten.
Genau, wir hatten ja über die letzten Wochen immer wieder Fragen von euch gesammelt und die wollen wir heute im Frage-Antwort-Stil beantworten.
So sieht's aus. Also da kam so eine ganze Menge zusammen und ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal.
Genau, also eine Frage, die tatsächlich relativ häufig gestellt wurde, gerade weil Erkältungswelle rollt, brauche ich nicht dafür ein Antibiotikum?
So, und das ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung. Grundsätzlich reden wir hier meistens von Erkältungsinfekten und die meisten Erkältungsinfekte sind nun mal viral und dagegen ist eben im wahrsten Sinne des Wortes kein Kraut gewachsen. Das heißt, bakteriellen Infekten hilft unter Umständen ein Antibiotikum, ist aber auch nicht immer zwingend notwendig, denn der Körper kann sich auch gegen Bakterien sehr gut wehren. Aber bei einem viralen Infekt hilft ein Antibiotikum eben gar nichts. Und das sind nun mal die meisten Infekte.
Genau, nicht nur das, sondern im Zweifelsfall macht man sogar noch Humbug, weil man, wenn man zu oft Antibiotika nimmt, einfach auch eine Resistenz entwickelt und das kann einem tatsächlich auch einfach mal auf die Füße fallen
im späteren Leben. Ja, also genau, Stichwort multiresistente Keime, hat jeder von euch auch schon mal gehört. Na, wenn man zu oft eben Antibiotika nimmt, wie Jona gesagt hat, dann bleiben eben immer Bakterien übrig im Körper, die gegen dieses Antibiotikum eben resistent sind und die können sich dann schön ausbreiten und vermehren und dann hat man im Zweifelsfall ein echtes Problem.
Das heißt, kein Antibiotikum mehr für eine Erkrankung, wo wir es vielleicht dringend benötigen. Und deswegen ist euch oder will euch kein Arzt was Böses, wenn er euch kein Antibiotikum aufschreibt, sondern genau das Gegenteil. Er möchte die richtige Behandlung wählen.
Im Gegenteil, es ist eben auch ganz oft so, dass wirklich unnötig Antibiotika auch manchmal auf Drängen der Patienten dann verordnet werden. Und das ist tatsächlich ein großes Problem in der Medizin.
So ist es. Genau, dann kommen wir gleich mal zur nächsten Frage. Die fanden wir besonders schön, vor allem, weil wir eigentlich keinen weißen Kittel in der Praxis tragen, aber ob wir unseren weißen Kittel auch zu Hause tragen.
Also wir nehmen den Kittel mal als übertragenen Sinn, ob man seinen Arzt sein Zuhause ablegt. Und ich glaube, das kann jeder, der seinen Beruf gerne macht, irgendwie auch für sich selbst beantworten. Natürlich ist man immer auch ein Stück weit mit seinem Beruf verbunden und Man ändert ja nicht seine Person, wenn man aus der Praxis ist. Ne? Also ich bin in der Praxis genauso Markus, wie du Jona bist und außerhalb der Praxis auch. Also na klar, man ist auch, also der Beruf ist ein Großteil des Lebens, keine Frage. Und das ist man auch außerhalb der Praxis.
Weißen Kittel haben wir zu Hause nicht an.
Nee, aber auch nicht in der Praxis.
Stimmt, genau. Dann auch sehr schön, kann ich mich eigentlich am eigenen Schnupfen wieder anstecken? Kann ich das?
Also man muss das ja so sagen, letztendlich wieder anstecken ist schwierig. Man kann natürlich den Schnupfen nicht richtig auskurieren und dann kommt er halt wieder. Oder es setzt sich ja manchmal auf so einen viralen Infekt noch ein zusätzlicher bakterieller Infekt drauf. Wenn die Schleimhaut schon so schön angegriffen ist, dann können sich da Bakterien auch noch zusätzlich einnisten. Und das kann sich dann manchmal so anfühlen, als ob der Infekt wiedergekommen ist, obwohl es vielleicht eine Zweitinfektion ist.
Ja, man hat das ja oft in Familien, dass das so pingpongmäßig hin und her geht, dass einer es einschleppt und dann alle anderen sich anstecken, da eventuell den Keim weiterentwickeln und dann wieder zurückbekommen. Und dann kann man sich tatsächlich auch wieder anstecken. Aber jetzt so direkt an sich selbst anstecken, eher unwahrscheinlich.
Ist eher schwierig. Und ihr müsst immer bedenken, wenn ihr erkältet wart, euer Immunsystem wird dann mega hochgefahren und ist dann auch noch eine ganze Weile nach dem Infekt noch auf Wache und auf der Hut sozusagen von einer neuen Infektion und man kann sich danach wirklich über mehrere Wochen auch schwerer wieder mit etwas anstecken.
Und das ist im Grunde der gleiche Effekt, wie wenn ihr euch impfen lasst. Ne? Da fährt das Immunsystem ja genauso hoch. Ja, dann war eine Frage zu Ibuprofen. Das ist ja ein häufiges Medikament, was eingesetzt wird, was viele unterschätzen, manche überschätzen, wie lange man das eigentlich einnehmen darf.
Ja, und also Ibuprofen ist ja ein sehr bekanntes Schmerzmittel. Ich glaube, so ziemlich jeder von euch hat es bestimmt auch schon mal selber eingenommen. In der niedrigsten Dosierung 400 Milligramm ist es ja auch frei verkäuflich. Mhm. Und da ist es so, natürlich ist das nicht als Dauermittel gedacht, sondern es ist für einen kurzen Zeitraum, in dem man mal Schmerzen oder Entzündungen hat. Da kann das wirklich sinnvoll sein. Aber grundsätzlich gilt so kurz wie möglich, aber so viel wie nötig. Das heißt, nicht so mit so kleinen Dosen unbedingt immer rumhantieren, sondern lieber kurz nehmen und dafür richtig. Also zum Beispiel Ibuprofen 600 dürft ihr dreimal am Tag nehmen und das sollte man dann, also maximal viermal, aber besser dreimal am Tag. Und das sollte man auch über einen möglichst kurzen Zeitraum dann aber auch in dieser Dosis eben einnehmen, wenn es wirklich notwendig ist.
Ich glaube auch da, genau, wie Markus sagt, also so kurz wie nötig, aber so lang wie eben auch irgendwie notwendig. Aber da muss man natürlich auch immer gucken, was für Grunderkrankungen natürlich auch mitkommen. Wenn jemand jung, gesund, gute Nierenfunktion, ist es eine völlig andere Ausgangssituation, als wenn es meistens ja ältere Nieren eingeschränkte Patienten sind, die sollten möglichst die Finger von Ibuprofen lassen, weil das auf Dauer dann eben auch die Nierenfunktion schädigt.
Ja, das gilt für alle sogenannten NSAIs. Dazu gehört auch Voltaren oder Diclofenac oder Etoricoxib. Die sollten eben möglichst kurzfristig, wenn überhaupt, genommen werden. Und eben auch bei Personen, die extrem magenempfindlich sind oder vor allen Dingen Cortison einnehmen, da sollte man das eben auch vermeiden. Ne? Ja,
und was ihr auf keinen Fall machen solltet, hatte ich gerade heute die Frage in der Praxis, NSARs zusammennehmen, also Ibu mit Diclo auf gar keinen Fall, also wenn überhaupt, dann eins von beiden.
Für eins entscheiden. Aber nur noch mal kurz zu der Einnahme, dass man wirklich dann auch die in höherer Dosis kurzfristig nimmt, das hat einfach den Hintergrund, es gibt ja ein sogenanntes Schmerzgedächtnis und wenn man Schmerzen halt dauerhaft so auf so einem niedrigen chronischen Niveau hält, dann kann es durchaus passieren, dass euer Körper sich das eben merkt und diese Schmerzen nicht mehr richtig verschwinden.
Deswegen ist im Grunde wie so eine ausgefahrene Autobahn. Ne? Wenn ihr den Weg oft geht, wenn ein Schmerz immer wiederkehrend ist, dann ist das eine ausgefahrene Autobahn und das, obwohl der Schmerz dann vielleicht nicht mehr vorhanden ist oder der Auslöser, denkt der Körper, da ist noch ein Schmerz und der Schmerz bleibt.
Genau, deswegen den Schmerz einmal richtig runterdämpfen, einmal richtig behandeln und dann auch erstmal wieder die Medikamente weglassen.
Genau, man braucht auch nicht per se einen Magenschutz dazu. Das ist ja früher auch sehr gerne gemacht worden, wenn du nur für 3 Tage dann gleich das Pantoprazol oder Omeprazol dazu. Das ist in der Regel nicht notwendig, wenn wir von magengesunden Personen sprechen. Wenn man es über einen längeren Zeitraum nimmt oder eben vor allem mit Cortison zusammen, dann muss sogar ein Magenschutz mit dazu.
Ja, wobei mir das Wort Magenschutz immer nicht so gefällt, weil Pantoprazol oder Omeprazol schützt nicht wirklich euer Magen, sondern es wird immer zwar so ein bisschen so benannt, aber eigentlich senkt es nur die Magensäureproduktion und das bringt dann natürlich wieder andere Nebenwirkungen mit sich, wie Eisenmangel, Mangel an Calcium, ja, Mangel an Vitamin B12, genau, das kann also, es macht keinen Sinn, noch ein Medikament zu nehmen, um die Nebenwirkungen eines anderen Medikaments abzupuffern.
Genau. Also das sehen wir ja auch ganz oft, wenn Leute aus dem Krankenhaus kommen mit 10 Medikamenten und dann geben, ist es so ein Standard, dass aus dem Krankenhaus dann das Pantoprazol mit dazugegeben wird. Das ist nicht immer sinnvoll und deswegen setzen wir es auch häufig ab, weil man eben mittlerweile weiß, dass es nicht wie Smarties eingenommen werden sollte, sondern auch mit Indikationen und mit Sinn und Verstand, wie bei allen Medikamenten schlussendlich.
Genau, dann die nächste Frage, die uns erreicht hat. Macht zu viel Blutdruckmessen süchtig?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass manche sich eher verrückt machen, wenn sie Blutdruck messen. Also muss man ein bisschen auch individuell gucken. Es gibt natürlich auch da sinnvolle Blutdruckmessungen, wenn jemand einen bekannten Bluthochdruck hat oder wenn wir den vielleicht feststellen wollen. Da hilft natürlich nicht eine einmalige Messung. Deswegen messen wir das in der Praxis eigentlich super selten, weil da meistens dieser sogenannte Weißkittel-Effekt zutage kommt. Da sind wir wieder beim weißen Kittel interessanterweise, dass dann der Blutdruck höher ist, als er eigentlich ist, weil die Leute ja dann doch immer so ein bisschen nervös sind, wenn sie bei uns sind oder genau. Deswegen, also man kann schon manchmal zu Hause Blutdruck messen, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil man den ja meistens nicht merkt, wenn er zu hoch ist, aber süchtig machen kann er nicht.
Ja, ich glaube, das ist genauso, wie du sagst. Ne? Also ich habe eher die Erfahrung, dass die meisten Menschen viel zu wenig Blutdruck messen. Also jemand, der schon eine Bluthochdruckerkrankung hat, sollte eigentlich regelmäßig seinen Blutdruck auch selbst kontrollieren.
Zu unterschiedlichen Uhrzeiten.
Genau, also möglichst immer nach der Tabletteneinnahme der Blutdruckmedikamente, so halbe Stunde danach frühestens.
Das ist immer schön, die kommen immer mit extrem hohen Werten, dann fragst du nach, ist das vor oder nach Tabletteneinnahme?
Ja, natürlich vor.
Also das ja hilft wissen, uns ja nicht.
Wir ja wissen, wie das Mittel wirkt. Also genau. Von daher immer erst nach der Einnahme, vor allen Dingen erst in Ruhe hinsetzen, 5 Minuten, gar nichts machen und dann erst messen und möglichst nicht, wenn der Partner drüber guckt und dann schon das Gefühl hochkommt, oh Gott, jetzt ist er bestimmt gleich wieder oben, sondern ganz für sich alleine und dann die Werte einfach aufschreiben, wenn man das nächste Mal beim Arzt ist, einfach mitbringen, dann kann man mal gucken, wie der Durchschnittswert ist. Das hilft auf jeden Fall erstmal
und
schon viel weiter.
Blutdruck messen heißt nicht, ihr seid gerade die Treppe hoch und runter oder habt euch gerade über die Kinder, den Partner oder sonstige Leute geärgert, sondern wirklich mal 2-3 Minuten in aller Ruhe sitzen,
genau.
Dann messen und das bitte am Oberarm, nicht mit der Unterarmmanschette, die ist sehr fehleranfällig und die Werte sind dann auch verwertbar.
Genau, also man kann schon eine Unterarmmanschette benutzen, aber die sollte man dann eben auf Herzhöhe halten, ne? Weil es haben ja da draußen doch einige vielleicht sowas und die sollen es jetzt nicht unbedingt wegwerfen.
Es gibt auch günstige Blutdruckmanschetten für den Oberarm.
Das stimmt.
Wenn es das nächste Mal bei diversen Supermärkten im Angebot ist. Wir dürfen ja nicht sagen, wo.
Genau. So, wer behandelt euch, wenn ihr krank seid?
Wir uns selbst.
Ja, tatsächlich. Also wir gehen natürlich zu notwendigen Vorsorgeuntersuchungen, die wir nicht selber durchführen können, auch zu anderen Kollegen. Aber ansonsten ist man ja nicht umsonst selbst Arzt und kann sich natürlich auch gegenseitig therapieren.
Ja, wir haben, wir können uns gegenseitig abhören im Zweifelsfalle oder so. Das geht bei sich natürlich nicht selbst, aber das glaubt doch ganz gut, würde ich sagen.
Genau, ein Doppelpack ist noch einfacher.
Ja, genau, gegenseitig ist immer leichter. Dann kommen wir so Richtung so ein bisschen, ja, ich würde sagen, Lebensstil-Fragen. Wie viel Schlaf ist eigentlich gesund?
Ja, das kann man so pauschal eigentlich überhaupt nicht sagen, um ehrlich zu sein, weil jeder ist ein anderer Schlaftyp. Der eine braucht eben nur die 7,5 Stunden, der nächste braucht aber 9 Stunden. Der eine ist Nachtmensch, der andere nicht. Also das ist wirklich super individuell und da muss man einfach seinem eigenen Bauchgefühl trauen. Wenn ihr einfach mal Urlaub habt und wirklich so lange schlafen könnt, wie ihr schlafen wollt, dann guckt doch einfach mal, wann fühlt ihr euch denn erholt.
Ja, also es gibt natürlich Statistiken, die so sagen 7 bis 8 Stunden, also im Schnitt 7,5, aber so wie Markus sagt, da kommen ja auch Belastungen im Alltag etc. dazu. Also ich würde sagen, so plus minus 7,5 Stunden im Schnitt, aber individuell auch vom Alter abhängig. Wenn wir älter werden, schlafen wir in der Regel ein bisschen weniger, als wenn wir jünger sind. Aber wie gesagt, das ist völlig individuell. Die nächste Frage wandle ich ein bisschen ab. Also die Frage war, kann ich mit Aspirin meinen Kater heilen, bevor er kommt? Ich würde es vielleicht umwandeln und würde sagen, wie kann ich meinen Kater vermeiden?
Da gibt es diverse Strategien, die, glaube ich, jeder schon ausprobiert hat. Also das Beste, was ihr erstmal machen könnt, ist, wenn ihr abends eine ordentliche Party hattet, bevor ihr ins Bett geht, unbedingt eine Flasche Mineralwasser trinken. Wirklich so eine 1,5 Liter Flasche komplett auf Ex runtertrinken, halt wenn möglich eben Mineralwasser, weil eben dort auch Natrium, Magnesium, Kalium und so weiter drin sind, die eure Elektrolyte ein bisschen ausgleichen.
Also im Prinzip ist vielleicht, um vorwegzugreifen, warum entsteht der Kater? Der entsteht im Grunde, weil wir austrocknen und darüber dann sozusagen man Kopfschmerzen und so weiter bekommt. Deswegen trinken.
Genau, aber das Austrocknen ist eben nicht nur das Wasser, sondern vor allen Dingen eben auch die darin gelösten Salze im Wasser. Ne? Die werden dann auch schnell über den Alkohol ausgeschieden. Also die müsst ihr im Prinzip ersetzen und das möglichst bevor ihr halt ins Bett geht. Dann habt ihr am nächsten Tag auch nicht so einen schweren Kater. Und natürlich kann dann bei sowas auch mal eine Kopfschmerztablette wie Paracetamol oder Aspirin dann am nächsten Tag helfen. Aber im Großen und Ganzen kaschiert das eigentlich nur den Schmerz, aber beseitigt den Kater nicht.
Die medizinische Antwort ist natürlich, bitte trinkt nicht so viel, dass ihr einen Kater bekommt. Das ist die offizielle Antwort.
Aber es passiert halt trotzdem.
Es kann trotzdem passieren. Dann hatten wir vorhin ja das Thema Blutdruck schon mal. Das greifen wir jetzt nochmal auf, weil natürlich viele gefragt haben, ab welchem Blutdruckwert ist es denn eigentlich gefährlich? Viele fragen auch gerade nach dem zweiten Wert, wenn der mal höher ist. Vielleicht können wir dann nochmal die Grenzwerte nennen. Kann man das eventuell ein bisschen besser einordnen.
Genau, also eigentlich, es kommt mal darauf an, habt ihr Vorerkrankungen oder habt ihr eben keine Vorerkrankung? Bluthochdruck beginnt bei jemandem, der eben keine Vorerkrankung hat, zwischen 130 und 140 systolisch, das ist der erste Wert. Und der zweite Wert, der diastolische Wert, der sollte unter 90 sein.
Also genau, ne? Also wir unterscheiden verschiedene Stufen, wie so oft, vorgegeben von der WHO. Also wir sagen im Prinzip, es gibt so Hochnormalbereiche zwischen 130 und 140, dann zwischen 140 und 160, 160 bis 180 und über 180 im ersten, im systolischen Wert. Systolisch ist im Prinzip der Druck, der entsteht, wenn das Herz sich kontrahiert, also zusammenzieht und Blut auswirft. Während der zweite Wert der diastolische, der Füllungsdruck des Herzens ist, in der Zeit befüllt sich das Herz selbst mit Blut und durchblutet sich.
Genau, also das Herz ist ja nichts anderes als eine muskuläre Pumpe, wenn ihr euch das so vorstellen wollt. Die pumpt raus und saugt an.
Genau, die Saugpumpe. Genau, und der zweite Wert, der diastolische, der geht eben oft nach oben, wenn jemand schon einen sehr lang bestehenden Bluthochdruck hat. Und dann versucht das Herz, sich an den hohen Blutdruck anzupassen. Das heißt, die Wände werden ein bisschen dicker, Herz wird ein bisschen größer Und dann nimmt häufig der zweite Wert zu. Also wenn jemand so einen zweiten Wert von 110 zum Beispiel hat, das wäre schon relativ hoch, dann spricht das dafür, dass das jetzt nicht erst gestern Bluthochdruck ist, sondern schon lange Jahre.
Genau, das Gleiche gilt eben für starke Atherosklerose-Verkalkung der Gefäße. Auch dann steigt der, sowohl der erste als auch der zweite Wert häufig an.
Ja, also ich vergleiche das ganz oft, wenn ich versuche zu erklären, dass wir im Prinzip ja nichts anderes als ein Rohrsystem in unserem Körper haben. Und wenn der Druck schneller wenn der Druck höher ist und durchs Rohrsystem geschossen wird, dann geht der gemessene Blutdruck eben quasi nach oben.
Ja, oder wie man sich das noch vorstellen kann, schickt mal Wasser durch einen ganz elastischen Gummigartenschlauch und schickt mal Wasser durch ein Stahlrohr. Was glaubt ihr, wo der Druck drin höher ist?
Fragen Postell, da war was im
da war was im Physikunterricht.
Ich muss gerade dran denken. Ganz, ganz furchtbar. Übrigens, da die Behandlungsmethoden beim Bluthochdruck natürlich wie immer als allererstes die Lifestyle-Änderung. Ne? Also wenn wir so in hochnormalen Bereichen sind, Ausdauertraining, Sport generell, hatten wir auch schon mal als Thema in den vorherigen Podcast-Folgen auch, Krafttraining unter bestimmten Bedingungen sind absolut gesund für euren Blutdruck und Gewichtsabnahme stehen immer als allererste Variante, bevor wir zu Medikamenten greifen. Aber wenn das halt nicht greift, dann sollten auch Medikamente genommen werden.
Auch einfach Ernährungsumstellung, gerade auch Stichwort kochsalzarme Diät, das hilft tatsächlich auch etwas. Also Lifestyle hilft mehr als die Tablette nachweislich.
Ja, und dann gibt es einfach verschiedene Stoffgruppen. Ich glaube, das gängigste, was ihr vielleicht gehört habt, Ramipril, Satan und so weiter, da kommt es dann auch auf die Begleiterkrankung wie so oft an, was man vielleicht mitbehandeln möchte oder was Entwässerndes oder was auch immer. Auch absolut individuelle Entscheidung, wer was bekommt. Und wichtig ist einfach nur für euch, hatten wir vorhin schon gesagt, den Blutdruck merkt man ganz oft nicht. Also wenn jemand wirklich Kopfschmerzen und immer einen roten Schädel hat, dann ist das schon meistens ein sehr hoher Blutdruck. Das ist auch einfach gefährlich. Also wenn ihr Plaqueablagerungen habt in den Gefäßen und könnt euch vorstellen, dass der Druck dann noch hochgeht, dann kann das halt auch einfach mal passieren, dass so ein Plaque sich löst und im schlimmsten Falle euch Herzinfarkt oder Schlaganfall bescheren. Und das ist natürlich das, was man nicht will. Und dann ist es manchmal die bessere Variante, eben die Blutdruckmedikamente dann auch einzunehmen. Und passend zum Thema Ernährung erreichte uns noch die Frage, ob wir immer gesund essen oder auch mal naschen.
Ja, also ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen, ohne jetzt hier irgendwas vom Pferd erzählen zu wollen, essen wir schon relativ gesund.
Ja, würde ich auch sagen.
Natürlich, zwischendurch nascht man auch mal was, keine Frage.
Das können unsere Mitarbeiter bestätigen. Markus ist gerne mal hinten in der Küche und isst was Süßes.
Ja, aber das, also süß bin ich eigentlich gar nicht
so
unterwegs.
Aber manchmal naschst du schon.
Also ich bin schon eher der salzige Typ, so, also Chips ist tatsächlich eine Schwachstelle. Also ich esse schon gerne mal eine Tüte Chips, so ist es nicht. Süßigkeiten eher so, ja, wenn sie halt da mal gerade greifbar sind, aber ich selber kaufe mir eigentlich nie Süßigkeiten, um ehrlich zu sein.
Nee, das stimmt, das bin dann eher ich. Ich mag eigentlich Kuchen sehr gerne. Unsere Mitarbeiterin, viele Grüße an der Stelle, die mögen schon sehr gerne Süßigkeiten und freuen sich auch immer, wenn sie Süßigkeiten geschenkt bekommen.
Da das nicht immer gut für euch
Nein,
ist.
Nein, das ist nicht immer gut für euch. Also esst nicht so viel Süßigkeiten. Aber ja, klar, also ich glaube, wir essen gesund. Im Großen und Ganzen, aber nicht asketisch.
Ja, also ich glaube, das ist es halt, ne, dass die Mischung macht es halt am Ende des Tages. Ne? Keiner lebt halt irgendwie nur von Luft und Liebe und ein paar Karotten und mit Salat findet man auch keine Freunde.
Also von Liebe
lebe ich auch natürlich, keine Frage.
Ja,
aber tatsächlich versuchen wir schon im Großen und Ganzen relativ gesund zu essen.
Ja, doch, stimmt schon. Genau, Thema Ernährung hatten wir gerade. Eine Frage fand ich auch noch ganz interessant, weil die uns doch auch öfter erreicht, ist, warum man nach dem Sport eigentlich so oft krank wird. Und da gibt es tatsächlich auch einen Fachausdruck für, nennt sich Open Window. Im Prinzip nach der Belastung für ein paar Stunden haben wir eine erhöhte Infektanfälligkeit. Also da kann man auch, wenn man Blut abnehmen würde, auch tatsächlich ein bisschen erhöhte weiße Blutkörperchen finden, weil der Körper einfach aktiv ist. Und deswegen ist da die Ansteckungsgefahr, wenn man dann entsprechend dann Erregern ausgesetzt ist, auch ein wenig höher. Das heißt, da jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt danach in der U-Bahn an der Stange lecken oder
das,
so.
Das lässt sich ja vielleicht auch nicht unbedingt vermeiden, oder doch? Nein, aber es ist tatsächlich, das hat auch ein bisschen was mit dem Cortison-Peak beim Sport zu tun. Also Cortison ist ja zwar auch ein Stresshormon, aber vor allen Dingen erhöht es auch unseren Blutzuckerspiegel. Und wir brauchen ja während des Trainings auch konstante Blutzuckerspiegel. Das heißt, durch Trainingseffekte wird der Cortisonspiegel kurzzeitig nach oben gefahren und das schwächt gleichzeitig ein klein wenig unser Immunsystem.
Übrigens, da fällt mir gerade ein, Cortisol, weil ich das auch gerade gefühlt auf Instagram nur noch sehe und auch ganz viele Patienten, sie haben Cortisol-Gesicht oder sonst irgendwas. Also, Normalerweise, wie Markus gerade schon sagt, also Peak jetzt zum Beispiel nach Belastung. Ansonsten ist physiologisch, dass wir einen Peak morgens haben. Ne? Stresshormon wird zwischen 8 und 9 am meisten ausgeschüttet. Deswegen empfehlen wir auch, wenn Cortison eingenommen wird, dass es um die Uhrzeit genommen wird, weil das dann quasi im eigenen Körperrausch mit untergeht.
Ja, weil tatsächlich sollen wir ja wach werden und das ist eben dieser Cortison-Peak, der macht uns einfach wach, der erhöht unseren Blutzuckerspiegel, der macht uns bereit für den Tag.
Genau. Was nicht ist, ist, dass man, einen zu hohen Wert hat und man das irgendwie von einer einmaligen Messung irgendwann am Tag völlig unstandardisiert bestimmen kann. Das ist nicht möglich.
Also verabschiedet euch bitte von diesem Internet-Trend, ich brauche meinen Cortisolspiegel, ich soll den messen. Das ist völliger Schwachsinn.
Ja, also wenn ihr nicht gerade einen Hyperkortisolismus, also wirklich eine Erkrankung habt, da ist das eine völlig andere Nummer. Oder wenn ich das entsprechend diagnostizieren will, da gibt es dann spezielle Hemmtests und so weiter und so fort.
Die man im stationären Rahmen macht, nicht ambulant in einer Praxis.
Oder man kann 24 Stunden Sammelurin, aber ich würde euch jetzt nicht empfehlen, 24 Stunden irgendwo. Und bitte bringt uns auch die 24 Stunden Sammelurine nicht vorbei. Aber ich finde das wirklich ganz, ganz schrecklich, dass das empfohlen wird und dass da jetzt alle...
Das ist einfach so eine Sau, die da durchs Dorf getrieben wird. Und das, also ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das verbreitet sich über das Internet wie ein Lauffeuer und das ist wirklich Blödsinn.
Ja, und auch in dem Rahmen, auch letztens gesehen als Video, ja, man muss unbedingt CRP bei jedem bestimmen und Ferritin und so weiter. Auch das stimmt nicht. Ja, also CRP ist ein Wert, den man schon für Entzündung per se bestimmt.
Der ist aber ganz unspezifisch, der ist bei jedem Infekt, bei jeder kleinen Verletzung steigt auch der CRP-Wert.
Genau, und damit einhergehend der Ferritin-Wert, jetzt als einzelner Wert, ist ein akute Phase-Protein und kann im Rahmen einer Entzündung nach oben gehen, sollte aber nicht standardmäßig bei jedem bestimmt werden.
Genau, also insbesondere bei bakteriellen Infekten sind die halt häufig hoch. Es ist ja so, Ferritin ist eigentlich unser Eisenspeicherprotein. Bakterien brauchen für ihr Wachstum eben Eisen und deswegen wird eben bei bakteriellen Infekten auch vom Körper viel Ferritin ausgestoßen, damit das Eisen vor den Bakterien weggefangen wird, damit die nicht wachsen können. Genau. Aber es ist völliger Quatsch und wäre völlig übertrieben, bei jedem Ferritin zu bestimmen für einen Infekt.
Ja, also vielleicht auch da nochmal, um das so ein bisschen einzuordnen. Also, weil das auch tatsächlich noch eine Frage war mit den Check-up-Untersuchungen, wann die notwendig sind. Vielleicht passt das hier an die Stelle ganz gut. Also, wir kriegen von unserer Kasse in Deutschland normalerweise einen Check-up ab 35 Jahren bezahlt. Alle 3 Jahre. Das hatte sich vor ein paar Jahren geändert. Das war früher alle 2 Jahre, jetzt sind es alle 3 Jahre.
Und dabei geht es nur und ausschließlich um die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Diabetes, wie Herzinfarkt und Schlaganfall.
Genau. Ne? Also deswegen wird im Rahmen dessen Cholesterin, also einmal Gesamtcholesterin, LDL, also das böse Cholesterin, HDL, das gute, und die Triglyceride bestimmt.
Und dann nüchtern Blutzucker.
Genau, nüchtern Zucker und ein Urinsticks. So, das ist im Prinzip, was uns die Kasse vorgibt, was die Kasse euch bezahlt, mit dem Hintergrund eben kardiovaskuläre Prävention zu betreiben. Dazu gehört nicht ein Blutbild, dazu gehören keine Nierenwerte, keine Leberwerte und so weiter. Das nehmen wir natürlich ab, wenn es sinnvoll ist, im Sinne von auch da wieder Vorerkrankung etc. pp.
Familienrisiko.
Genau, Familienrisiko und so weiter. Aber das wird ab 35 alle 3 Jahre bezahlt.
Und das macht auch Sinn, das dann tatsächlich auch mal nachgucken zu lassen.
Ja, also da, genau. Auch wenn man sich gesund fühlt, weil die Sache ist, Vorsorgen sind Vorsorgen. Das heißt, wir wollen eben, es ist eine Primärprävention, wir wollen eben nicht warten, bis irgendwas schon in die Binsen ist oder im Zweifelsfall was feststellen da, was wir dann behandeln können, was vielleicht noch nicht symptomatisch geworden ist.
Genau. Dann kommt dazu, ab 35 sollte man alle 2 Jahre einmal ein Hautkrebs-Screening machen lassen. Ja, zur Vorsorge gegen schwarzen und weißen Hautkrebs.
Ja, und da ist es wichtig, auch immer so ein bisschen auf die Familienanamnese gucken. Wenn natürlich irgendwie über Generationen permanent Hautkrebs auftritt, muss man jetzt nicht zwangsläufig bis zum 35. Jahr warten, wenn man dann auffälligen Leberfleck hat. Also grundsätzlich, wenn ihr auffällige Leberflecken habt, natürlich immer zeigen, ne? Also nicht
genau.
Bis 35.
Also da geht es ja auch nur um ein Screening, dass man mal guckt, wenn es bisher keine Auffälligkeiten gab, findet der Arzt denn irgendwas, was vielleicht doch auffällig wäre.
Genau. Das ist nochmal wichtig. Frauen sollten grundsätzlich zum Gynäkologen gehen, das aber natürlich nicht erst ab 35, sondern bitte vorher, weil dann natürlich auch HPV, also Papillomavirus-Abstriche gemacht werden. Die sind auch sehr wichtig, kann man ja mittlerweile auch impfen, sollte man auch impfen, im besten Falle eben vor dem ersten Geschlechtsverkehr. für Jungs und Mädchen. Bitte denkt dran, dass die Jungs auch geimpft werden.
Ja, das ist zum Glück mittlerweile so. Zu meiner Zeit gab es die Impfung noch nicht und dann später nur für die Mädels. Und jetzt sind sie seit ein paar Jahren auch offiziell für die Jungs
möglich. Macht ja auch irgendwie Sinn.
Möglich, ne? Was absolut Sinn macht, na klar.
Weil das eben ganz kurz nicht nur ein Cervix, also nicht nur ein Gebärmutterhalskrebs auslösen kann, sondern tatsächlich auch im Mundraum, in der Mundhöhle.
Es kann Peniskarzinome in seltenen Fällen auslösen. Es kann auch einfach Feigwarzen, die super unangenehm sind, natürlich auslösen. Das kann aber auch Kehlkopfkrebs auslösen. Ja, also diese Papillomaviren können sich über Oralverkehr natürlich auch im Kehlkopf ausbreiten. Ja. Also das ist schon eine Gefahr, die man nicht außer Acht lassen sollte.
Genau. Und man kann das tatsächlich, das kennen dann meistens die Frauen, wenn sie eben einen auffälligen Pappabstrich haben in der Vorsorge, man kann das tatsächlich auch nach dem 21. Lebensjahr noch impfen lassen. Viele Kassen übernehmen das mittlerweile auch, obwohl der erste Geschlechtsverkehr schon gelaufen ist, aber im Rahmen von so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Off-Label-Use, aber macht manchmal tatsächlich zum Boostern auch nochmal Sinn zu impfen. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Hautkrebs-Screening, genau. Gesundheitsuntersuchung.
Dann ab 45 für die Männer, dann auch der jährliche urologische Check für die Prostatakrebsvorsorge und Vorsorge vor Hodenkrebs.
Ja, das ist wichtig. Im Rahmen dessen nochmal die Impfung, die es zu erwähnen gilt. Jeder alle 10 Jahre Tetanus, Diphtherie, also Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten. Bei euch, wo jetzt demnächst irgendwie Kinder im Anmarsch sind oder Enkelchen oder was auch immer, sollte vor der Geburt, wenn es geht, so 4-6 Wochen vorher nochmal Keuchhusten aufgeimpft werden, weil die Kleinen damit ganz schön zu kämpfen haben, wenn die sich damit anstecken. Und das sollte man vermeiden.
Genau. Dann natürlich bei uns hier in Baden-Württemberg und auch im bayerischen Raum ist die FSME-Impfung auch ganz, ganz wichtig, also gegen die Hirnhautentzündung, die durch Zecken übertragen wird. Ne? Und dann kommt tatsächlich so ab dem 60. Lebensjahr noch ein bisschen was dazu, wie die Gürtelrosenimpfung, die Impfung gegen Lungenentzündung durch Pneumokokken, also durch eine bakterielle Infektion.
Auch da, das wird ja auch ganz oft gefragt, also ich werde zumindest, ich weiß nicht, bei dir bestimmt auch, die sagen immer, ja, ich war ja noch nie krank, ich hatte noch nie eine Lungenentzündung. Also Impfungen sind dafür gedacht, also oder anders, jede Impfung oder wie alle Impfungen, so rum, schützen nicht per se vor der Erkrankung, aber vor dem schweren Verlauf. Und das ist nachweislich einfach so, dass ab 60 statistisch gesehen die Anzahl der Lungenentzündungen und Gürtelrosenerkrankungen deutlich zunehmen. Und deswegen hat man da den Cut-off gesetzt und gesagt, okay, ab da macht es Sinn, eben zu impfen. Bei Gürtelrose kann man das schon ab 50, wenn Vorerkrankungen da sind, zum Beispiel Diabetes oder so.
Und jeder, der mal eine Gürtelrose hatte, das ist eine echt unangenehme, schmerzhafte Infektion. Und es ist eben auch so, dass jeder, der die Windpocken als Kind hatte, hat ein Potenzial, Gürtelrose zu bekommen, weil diese Viren bleiben ein Leben lang in eurem Körper, schlafen da und wenn das Immunsystem im Alter schwächer wird, dann können die eben wieder ausbrechen und lokal eben diese Infektion hervorrufen und das kann eben einen ganz, ganz starken Nervenschmerz verursachen, der im schlimmsten Fall ein Leben lang bleibt.
Genau, und deswegen ist es wichtig und ja, also wenn euer Arzt euch nicht drauf anspricht, dann sprecht ihn gerne drauf an. Manchmal geht es auch in dem ganzen Gewusel unter, was man alles mit Patienten zu besprechen hat. Also man darf auch manchmal aktiv nach sowas nachfragen.
Genau, so ist es.
Und mir fällt gerade mein Erlebnis der dritten Art die Woche ein, das muss ich noch erzählen, das passt nämlich eigentlich auch ganz gut. So als formulierte Frage wäre es, kriegen wir Ärzte eigentlich Gelder von Pharmafirmen? Vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich hatte eine Patientin die Woche, der ich ein Medikament, was sie unbedingt nehmen wollte, ausgeredet habe, weil es medizinisch überhaupt nicht notwendig war. Und sie hatte eine verminderte Knochendichte und da verschreibt man also so stark, dass im Prinzip ein hohes Frakturrisiko besteht und ich wollte ihr entsprechend neben Bewegungen und so weiter Empfehlungen geben zu einem Bisphosphonat. Und dann hatte ich wirklich ein spannendes, mehrminütiges Gespräch, dass ich das ja nur aufschreiben möchte, weil ich dafür Geld bekomme. Und das hören wir öfter, oder? Also nicht jetzt täglich oder so,
aber regelmäßig, aber die Frage kommt schon öfter mal auf. Und es ist Fakt, nein, wir bekommen kein Geld von Pharmaunternehmen.
Schön wär's.
Ja, also ich würde mich gerne, Pharmaunternehmen, ich lasse mich gern bestechen, ich bin bereit.
Ich kriege nicht mal mehr verdammten Kugelschreiber von denen.
Ja, also das ist tatsächlich so, Ärzte müssen unabhängig von Pharmaunternehmen arbeiten. Und wenn sie für Pharmaunternehmen arbeiten, dann müssen sie das offiziell und für alle sichtbar kenntlich machen.
Genau, das kann man auch einsehen.
Also es ist absolut klar, dass in Deutschland tatsächlich, da wird doch sehr groß drauf geachtet, in Deutschland arbeiten Ärzte nicht für Pharmagelder. Ja. Im Gegenteil, es kann sogar passieren, wenn ich ein Medikament zu Unrecht verschreibe, dass ich das in Regress gestellt bekomme. Das heißt, dass die Krankenkasse im Nachhinein kommt und sagt, lieber Dr. Ober, dieses Medikament war bei Patient XY nicht indiziert, ich möchte das Geld von Ihnen zurückhaben für das Medikament. Ja. Ja, also ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr kritisch Medikamentenverordnungen auch vornehmen und das nie leichtfertig tun und schon gar nicht, weil wir Geld dafür bekommen.
Ja, also ich glaube, der Irrglaube kommt vermutlich daher, also in den USA ist auch nochmal immer ein bisschen was anderes, aber wie Markus schon sagt, in Deutschland ist das eine ganz, ganz klar geregelte Nummer. Und wir werden auch im Prinzip, also klar, wir gehen zur Fortbildung, aber selbst da ist es mittlerweile so, selbst wenn die Pharmafirma nur 100 Euro Snacks dazugegeben hat, ist das offiziell gelistet und es ist einsehbar für alle.
Also, genau, und das muss auch bei der Steuer so angegeben werden.
Also das, aber ihr glaubt gar nicht, was das für eine spannende Diskussion war. Ich habe dann mal kurz.
Also sie hatte ja auch kein echtes Argument dafür, sondern sie hat gesagt, sie hat es im Internet gelesen und deswegen wäre das so. Ich weiß nicht, auf welchem Telegram-Kanal sie war, aber.
Ich weiß es nicht. Und du fragst dann zeigen Sie mir das doch gerne, weil ich bin da ja für jede Diskussion offen, aber es kommt halt kein gescheites Argument und dann geht einem schon so ein bisschen die Düse, muss ich sagen. Also da ist mein Blutdruck auch mal gestiegen zum Thema Blutdruck.
Hättest du vielleicht mal gemessen.
Ja, ich vielleicht besser gemessen beim Ohrensausen. Ja, genau, aber das zu viel zu dem Thema.
Genau, und jetzt waren wir aber noch bei den Vorsorgen. Ab 50. Lebensjahr mittlerweile sowohl für Männer als auch Frauen die Darmkrebsvorsorge. Stimmt, im besten Falle mit der Koloskopie. Ja, weil
also
das
ist. Darmspiegelung?
Genau, die Darmspiegelung. Das ist nämlich nicht nur eine reine Vorsorgeuntersuchung, sondern wenn man da Polypen findet, dann kann man die gleich entfernen. Denn aus solchen Polypen können eben über mehrere Jahre hinaus dann auch Krebszellen entstehen. Und wenn der Polyp schon gleich weggemacht worden ist, wächst auch kein Krebs.
Ja, genau. Also das ist ganz wichtig. Und ich sag mal so, am sinnvollsten ist die Darmspiegelung. Das steht völlig außer Frage. Einmal in 10 Jahren. Also das ist, glaube ich, schon machbar für alle. Aber wenn ihr so gar nicht wollt, ne, bevor ihr gar nichts macht, dann macht wenigstens die Stuhlbriefchen-Tests. Die sind mittlerweile auch recht gut. Was natürlich zur Konsequenz hat, wenn die positiv sind, müsst ihr die Darmspiegelung so oder so machen. Und sie ist einfach sinnvoller. Man kann Proben entnehmen, man kann Entzündungen feststellen. Das können wir mit dem Stuhlbriefchen-Test einfach nicht machen.
Und ihr müsst immer bedenken, wenn schon Blut im Stuhl ist, dann ist leider auch schon irgendwo was.
Ja. Genau, also dann auf jeden Fall Darmspiegelung. Aber bitte macht was, weil Darmkrebs ist sowas gut Vorsorgbares. Das ist wirklich eigentlich doof, dass es mittlerweile noch Menschen gibt, die da so spät zum Arzt gehen, dass das nicht mehr behandelbar oder schlecht behandelbar ist.
Also Darmkrebs ist tatsächlich die zweithäufigste Krebserkrankung.
Bei Frauen
nicht. Ja, genau. Also in Deutschland, aber wenn man es kumuliert über die Bevölkerung sieht. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn alle zur Darmkrebsvorsorge gehen würden, dann könnte man Darmkrebs fast ausrotten. Also das
gibt
unbedingt
noch
machen.
Gibt natürlich Specials wie familiäre Belastung,
absolut.
Aber das sind die
aber das betrifft ja wirklich nur wenige Leute.
Ja, also genau.
So, genau. Was haben wir noch? Ja, und dann haben wir natürlich noch die Brustkrebsvorsorge.
Ah ja, unbedingt. Die wurde auch gerade erst erweitert, war früher nur bis 70 bei den Frauen, mittlerweile zwischen 50 und 75. Da werdet ihr Frauen ja angeschrieben von unserem Mama-Mobil. bei den kleineren, bei den ländlichen Regionen, bei den großen Städten, da ist das auch nochmal eine andere Nummer. Aber da gibt es ein Krebsregister sozusagen oder ein Register, wo Frauen eben ab entsprechendem Alter angeschrieben werden. Und auch ganz wichtig. Und nein, auch die Frage kam die Woche gerade in der Sprechstunde, eine Sonografie ersetzt keine Mammografie.
Genau, die ist deutlich sensitiver und da kann man auch wirklich kleine Tumore frühzeitig erkennen und dann auch sehr, sehr gut behandeln. Also Brustkrebs ist im frühen Stadium wirklich sehr, sehr gut behandelbar.
Genau, das so viel zu dem Thema. Was haben wir noch an Vorsorgen? Lass mich überlegen. Genau.
Ich glaube, die wichtigsten haben wir jetzt auf jeden Fall zusammen.
Jetzt kommen noch ein paar Fragen, wo uns Alba und Melissa gerade heute gesagt haben, dass wir die unbedingt beantworten müssen.
Also Alba und Melissa sind unsere mit Lieblings-MFAs neben unseren anderen Lieblings-MFAs, Tanja und Anna.
Alles Lieblings-MFAs. Genau. Und zwar ist es vielleicht da kurz zur Erklärung so, dass unsere Mädels vorne einen kleinen, Lautsprecher stehen haben, damit die so ein bisschen entertained werden über den Tag. Und da ist immer einer DJ. Meistens ist das Alba, soweit ich weiß.
Ja,
manchmal
aber die
auch Anna.
Auch
ja, die wechseln, ja. Genau. Und die wollten gerne von uns wissen, was wir von ihrem Musikgeschmack halten. Ich überlege gerade, ob wir uns dazu äußern.
Ja, da äußere ich mich sehr gerne zu. Also Albers Musikgeschmack mit Techno und Elektro wäre absolut nicht meins. Ich bin eher der Rock- und Metal-Fan. Zu mir zuliebe spielen sie ab und zu auch mal was in die Richtung. Ja, aber im Großen und Ganzen sind wir da wahrscheinlich musiktechnisch nicht ganz auf einer
Reihe. Das liegt aber vielleicht auch dran, dass Albers Bruder Alban auch DJ ist und auch in diese Musikrichtung auflegt, der wiederum auch Annas Freund ist. Also vielleicht ist das auch so ein familiäres Ding, dass die das so gerne mögen. Also viele Grüße auch an dich, Alban, falls du es hörst.
Ja, aber wir haben euch trotzdem lieb, trotz des Musikgeschmacks.
Wir akzeptieren das. Ihr macht ja gute Arbeit. Genau. Ansonsten wollten Sie wissen, welche Lieblingsfolge von South Park Markus hat?
Das ist ganz klar die ikonische World of Warcraft-Folge natürlich.
Genau, ja, da gibt es diverse Fotomontagen, die Markus von, ich glaube sogar von Alba angefertigt hat. Die sind aber nur gruppenintern in unserem Gruppenchat zu finden.
Genau.
Ja, und dann wollten Sie ganz gerne wissen, was wir über Ihren Intellekt denken. Wir halten euch für sehr intelligent.
Absolut, ihr macht eure Arbeit 1A. Super geil, obergeil, um es so zu sagen.
Obergeil, genau.
Teilweise. Nein, Quatsch. teilweise streichen wir.
Ich sag mal so, über die frühere Hauptstadt von Deutschland, die Problematik haben wir geklärt. Also ansonsten sind sie super dabei.
Und wenn das jetzt noch klappt mit dem Größer-Kleiner-Zeichen, was ist was?
Auch das dann haben wir mit dem Krokodil geklärt,
glaube genau. ich. Genau, ich glaube auch. Also wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben euch super lieb. Wir sind ganz, ganz froh, dass wir euch haben. Das Arbeiten mit euch macht super viel Spaß.
Das macht es tatsächlich. Das ist auch an Tagen, wo es nicht so, wo es stressig und nervig ist, sind wir wirklich froh, dass wir so liebe Mitarbeiter, Kollegen haben.
Die auch einfach mitdenken.
Die auch immer einfach mitdenken, so ist es. Und an der Stelle viele Grüße an Valentin und Markus. Warum ist Walle immer auf Zwiebelrostbraten? Das ist die große Frage.
Das war die Frage von Markus, also Markus mit K, nicht ich. Ein anderer Markus war seine Frage, warum Walle immer Zwiebelrostbraten ist. Wir können es nicht sagen, wir vermuten einfach, weil er Schwabe ist.
Und es gerne mag.
Aber wir geben die Frage gerne raus an dich, Walle.
Ja, wir geben es weiter, es ist der Zwiebelrostbraten und warum isst du ihn so gerne? So.
Genau, das klären wir vielleicht in einer nächsten Folge.
Genau. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Wir hoffen, dass wir ganz viele Fragen von euch beantwortet haben. Ihr könnt nach wie vor, wie immer, jederzeit welche schreiben, die wir dann immer mal wieder einfließen lassen.
Wir werden das Format in so einem Stil sicherlich auch noch das eine oder andere Mal machen.
Ja, und ansonsten wünschen wir euch ein tolles Wochenende und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
Ciao, Kakao.
Tschüss.